zwei Menschen finden einander und verlieben sich. Trotz vermeintlich unüberwindbarer Hürden gelingt es ihnen, schließlich zusammenzukommen. Das junge Paar erwartet ein Kind, bezieht eine gemeinsame Wohnung. Der Wunsch nach der eigenen Familie, dem Ort, an dem sie sich aufgehoben fühlen, sich bedingungslos vertrauen und füreinander da sein können, scheint wahr geworden. Doch ihr Glück ist nur von kurzer Dauer. Odyssee oder die Frage nach dem Rechtsstaat.
Ich weiß es noch genau. Es ist sehr früh am Morgen, als die Tür klingelt. Vom Fenster aus sehe ich die Polizeiautos und bekomme es mit der Angst zu tun.
Gegen 4 Uhr klingelt es an unserer Wohnungstür. Es klingelt laut und lang. Ich öffne die Tür und die Polizei kommt in unsere Wohnung. 7 bis 8 Beamtinnen und Beamte. Ich soll mitkommen, sagen sie zu mir. Wie aber soll ich gehen, wenn meine Frau doch schwanger ist? Sie reagieren nicht darauf. Hören überhaupt nicht zu, sondern lachen nur. Lachen über mich. Der Stress und die Angst werden so groß. Ich sorge mich sehr um meine schwangere Frau.
Ich weine die ganze Zeit. Auf den Mutterpass reagieren sie nicht. Auf die Tatsache, dass wir bald ein Kind bekommen, reagieren sie auch nicht. Meinen Mann nehmen sie so oder so mit. Unsere Versuche, sie zu überzeugen, sind ihnen egal. Die Polizei lacht über uns. Mein Mann kippt ein paar Mal um, kommt immer wieder zur Besinnung. Aus dem Haus jedoch kommt niemand, keine Nachbarn, obwohl wir immer wieder um Hilfe rufen. Mein Rücken und mein Bauch schmerzen. Eine Beamtin hält die Tür vor mir verschlossen, damit ich nicht auf den Flur kann. Sie sind doch auch Mutter, sage ich zu ihr. Bitte machen Sie das nicht mit uns. Sie reagiert nicht.
Sie versuchen mich wieder wach zu bekommen. Ziehen mich vom Boden weg. Auch meine Frau ist in Panik. Auch sie verliert das Bewusstsein und kippt um.
Ich werde wieder wach. Das Lachen der Beamtinnen in meinem Ohr. Wir brauchen einen Rettungsdienst, flehe ich. Wir brauchen beide einen Arzt.
Was ist das hier? Ich dachte, wir leben in einem Rechtsstaat, in dem Menschenrechte gelten. Doch was zählen Menschenrechte, wenn eine schwangere Frau so einen schlechten Umgang und solche Gewalt erfährt?
Auf dem Boden liegen wir und umarmen uns ein letztes Mal. Wollen nicht loslassen, müssen loslassen. Als ich erneut zu Bewusstsein komme, ist mein Mann weg. Alles schmerzt, das Herz rast, ich spüre die Aufregung in meinem Bauch. Nichts von seinen persönlichen Sachen, nichts von seiner Kleidung durfte er mitnehmen. Wieder zieht es mir den Boden unter den Füßen weg. Keine Erinnerung, wie lange ich weg war, wie lange ich danach auf dem Boden kauere und die Kleidung meines Mannes in den Händen umklammere. Irgendwann klingelt mein Handy. Und 2 Freundinnen kommen zu mir nach Hause, um sich um mich zu kümmern. Ich bin vollkommen fertig, weine viel und habe starke Schmerzen. Die Angst um ein ungeborenes Kind macht mich fertig. Nachdem ich eine der beiden Freundinnen zu einer Frauenärztin gebracht hat, bekomme ich Tabletten gegen die Schmerzen. Später, als ich wieder ohnmächtig werde, bringen sie mich ins Krankenhaus.
Dies ist die Geschichte von Navid und Deria. Das sind nicht ihre richtigen Namen, die möchten sie im Radio lieber nicht sagen. Jedoch wollen sie über ihre Erinnerungen und Erlebnisse berichten. Deria und Navid stammen aus dem Iran, wollten dort eigentlich heiraten, mussten dann aber fliehen. Seit einiger Zeit leben sie nun schon in Thüringen. Deria wird schwanger und sie ziehen in eine gemeinsame Wohnung. Alles scheint perfekt, bis in die frühen Morgenstunden eines Februartages, als Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei an ihrer Wohnungstür klingeln und Navid suchen. Aufgrund der sogenannten Dublin-III-Verordnung soll er nach Italien abgeschoben werden. Kerngedanke der Dublin-III-Verordnung ist, dass Asylsuchende nur in einem der EU-Länder ein Asylverfahren durchlaufen dürfen. Meist ist es das Land, das Asylsuchende als erstes in der EU betreten haben. Befinden sich Asylsuchende nicht in dem Land, das demnach für sie zuständig ist, droht ihnen dorthin die Abschiebung. Navid ist mit dem Schiff über das Mittelmeer und Italien schließlich nach Deutschland gekommen. Auf seiner Flucht wurde er von der italienischen Polizei festgehalten und behördlich registriert. Obwohl die Situation in Italien im Zuge der Corona-Pandemie zum Zeitpunkt der Abschiebung bereits zugespitzt ist, soll Navid jetzt rückgeführt werden. Die Polizistinnen und Polizisten bringen Navid nach Frankfurt zum Flughafen. Deria bleibt alleine in der Wohnung zurück. Verstört vom gewaltsamen Vorgehen der Polizei, verunsichert über das Wohlergehen ihres Mannes und in Sorge um ihr ungeborenes Kind, erleidet sie einen Nervenzusammenbruch und begibt sich mit der Unterstützung von Freundinnen und Freunden in medizinische Behandlung.
Wieder Behörden. Jetzt italienische. Direkt nach meiner Landung bringen sie mich zur Polizei. Wieder irgendwelche Papiere. Sie erlauben mir den Aufenthalt in Italien. Geld oder eine Unterkunft habe ich nicht. Eine Woche lang schlage ich mich auf der Straße rum. Wenn ich nachts in einem Park oder auf einer schmutzigen Straße versuche, Schlaf zu finden, denke ich an sie. Meine Frau und das Ungeborene.
Ich weiß nicht weiter. Er dort, irgendwo in einem Land, das wir auch nicht kennen. Ich hier. Ständig plagen mich Schmerzen im Bauch, im Kopf. Mein Leben und das, was mir geschehen ist, erdrücken mich. Das Nichtwissen, wo er ist und wie es mit uns weitergeht, quälen mich. Ich halte es nicht aus.
Über ein UnterstützerInnen-Netzwerk hat Navid immerhin ein wenig Geld zum Überleben. Außerdem helfen ihm Freundinnen und Freunde, Kontakt zu seiner Frau Deria aufzunehmen. Derias körperliche Schmerzen können zwar medizinisch versorgt werden, dennoch plagen sie Gedanken und Sorgen über die ungewisse Zukunft ihrer Familie. In ihrer Verzweiflung denkt sie gar über Selbstmord nach. Unterstützerinnen und Freunde können mit Hilfe eines Übersetzers Deria davon überzeugen, sich freiwillig in psychiatrische Behandlung zu begeben.
Anlügen muss ich meine Mutter zu Hause im Iran. Alles ist gut, sage ich ihr am Telefon. Sie hat Herzprobleme. Ich will nicht, dass sie sich weiter sorgt. Meinen Mann erreiche ich lange Zeit nicht. Erst in der Psychiatrie können wir ihn gemeinsam mit FreundInnen und UnterstützerInnen an meiner Seite wieder erreichen. Auch ihn lüge ich an. Er soll sich um mich nicht sorgen. Warten. Nicht wissen, was passiert. Abhängig sein. Das ist alles, was wir gerade tun können.
Ich lerne einen iranischen Restaurantbesitzer in Italien kennen. Er hört meine Geschichte, kann mir helfen, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Mein Ausflug nach Italien hat zum Glück nicht lange gedauert, aber es bleibt eine unwirkliche und furchtbare Erinnerung an eine Hilflosigkeit. Jetzt komme ich wieder zu Hause an, melde mich wieder neu. Das ganze Bild stellen. Noch einmal.
Als sich Derias Situation stabilisiert, kann sie wieder entlassen werden. Insgesamt dauert es mehr als einen Monat, bis sich Navid und Deria endlich wiedersehen und in ihre gemeinsame Wohnung zurückkehren können. Die schrecklichen Erinnerungen an den Februarmorgen und die Zeit der Trennung sitzen tief. Im August schließlich kommt ihr kleiner Sohn zur Welt. Und jetzt sind die drei vor allem damit beschäftigt, sich in ihre neue Situation als kleine Familie einzufühlen.
Ein normales Leben ist alles, was wir wollen. Dass wir zusammen ohne Stress leben und nachts in Ruhe schlafen können. Wir wollen nicht mit der Angst leben, dass jederzeit die Polizei zu uns kommt und uns mitnimmt. Wir wollen ein normales Leben ohne Angst, so wie andere. Ich könnte dann die Sprache lernen und vielleicht mache ich auch eine Ausbildung.
Er darf momentan gar nichts.
Ich habe keine Arbeitserlaubnis.
Er hat keine Arbeitserlaubnis.
Ich möchte ein normales Leben. Wir haben keinen großen Wunsch, sondern nur ein normales Leben wie alle anderen.
Ich hätte eine Frage an Deutschland und das BAMF. Deutschland redet immer von Menschenrechten. Wieso machen Sie denn sowas mit einer schwangeren Frau? Ich bin ab dem 4. Monat schwanger gewesen und das Herz hat schon geschlagen. Es war ein Schock für mich und es hätte sich schlimm auf mein Kind auswirken können. Ich möchte bitte eine Antwort haben. Vielleicht kann sie mich ein bisschen beruhigen.
Auch 2020, im Jahr der weltweiten Covid-19-Pandemie, wurden Menschen aus Thüringen abgeschoben. Auch in Risikogebiete wie etwa Albanien. Nach Einschätzung des Flüchtlingsrats Thüringen wurden dabei gehäuft Grundrechte verletzt. Zum Beispiel wurden Familien auseinandergerissen oder minderjährige, geflüchtete und kranke Menschen aus Schutzräumen wie Jugendhilfeeinrichtungen und Krankenhäusern heraus abgeschoben. Auch der grundrechtliche Schutz von Privatsphäre und Wohnung wurde bei einigen Abschiebungen aus Sammelunterkünften missachtet, etwa wenn Wohnungen Unbeteiligter durchsucht wurden. Diese und weitere Fälle machen uns deutlich, dass Politik mit einem Fokus auf Abschiebungen an der Grenze der Rechtsstaatlichkeit und durchaus auch darüber hinaus agiert. Viele Stimmen aus der Migrationsforschung und Menschenrechtsarbeit sagen, dass Abschiebungen kein Mittel einer humanen Migrationspolitik und Migrationssteuerung sein können. Artikel 1 Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar und nicht ausschließlich die der Menschen mit deutschem Pass. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
Das war Odyssee oder die Frage nach dem Rechtsstaat. Ein gemeinsames Feature von Radio Frei, dem Flüchtlingsrat Thüringen und Unterstützerinnen und Unterstützern der geflüchteten Familie. Grundlage für diese Geschichte sind die Erzählungen der Familie. SprecherInnen waren Hanna Werner, Paulina Domagala und Toni Schildhauer. Produktion Ulrike Irrgang und David Straub. Musik André Neumann. Übersetzung Farshid Bayat.